Grüße euch. Und vielleicht fragt ihr euch ja über den Namen hinaus, wer das ist, der da steht, Jan Kosak, und was der hier zu suchen hat. Deshalb zwei Sätze dazu. Ich bin seit 2002 Prediger in Hamburg und seit 2015 der Vizepräsident der Hansa-Vereinigung und seit zwei Monaten der stellvertretende Vorsitzende der Niedersachsen-Vereinigung. Zusätzlich. Der Detlef Bendig, den kennt ihr ja, der ist in Ruhestand gegangen. Und nächstes Jahr gibt es eine neue Delegiertenkonferenz, da wird neu gewählt und bis dahin zumindest habe ich diese Aufgabe mit übernommen. Und in dieser Aufgabe bin ich heute auch hier. Also alles, was mit Verwaltung zu tun hat, vielleicht gibt es Themen ja auch in eurer Gemeinde, dann seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Ich bin verheiratet, seit noch ein Jahr länger, als ich in Hamburg bin, seit 17 Jahren, und wir haben eine kleine Tochter, Anna heißt sie, 11 Monate alt jetzt und seit anderthalb Wochen krank. Ich habe lange durchgehalten, aber seit Mittwoch schniefe ich auch. Also wenn ich mich mal umdrehe und schneuze, dann wisst ihr warum, und ich gebe nicht jedem die Hand, haltet ein bisschen Abstand. Wir haben heute Morgen in der Lektion über Einheit gesprochen. Und mein Empfinden ist, dass Einheit umso schwieriger wird, je mehr Leute es sind. Und je mehr es sind und je größer die Gruppe wird und wenn es dann vielleicht noch sogar um weltweite Einheit geht, braucht es sehr komprimierte Slogans, Sätze, Dinge, die uns verbinden. Und wir in unserer Lektionsgruppe heute Morgen haben das auf den Punkt gebracht, dass wir gesagt haben, wir sind Jesus-Nachfolger. Das verbindet uns, das macht uns eins. Und so sind wir als Adventisten Christen zuallererst. Ja? Wir folgen Jesus. Dafür stehen wir, dafür soll man uns kennen. Und ich möchte mit euch heute in dieser Predigt darüber nachdenken, was uns eigentlich wichtig ist im Leben. Als Adventisten haben wir es gerade gesagt, Christus. Ich möchte den Bogen aber auch weitersetzen. Ich möchte dich fragen, was ist dir wichtig im Leben? Und ja, hoffentlich ist das auch Christus. Aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Dinge, die besonders sind für dich, die dich ausmachen, einzigartig, mit denen du deinen Beitrag leistest in der Gesellschaft, in der Gemeinde. Was ist das Motto deines Lebens? Und ich glaube, das ist eine Frage, die ist manchmal ganz schön schwer zu beantworten. Denn es ist ja so, dass im Gegensatz zum Tier uns Menschen keine Instinkte sagen, was wir tun müssen. So reflexhaft. Ja? Und im Gegensatz zu unseren Vorfahren sagen uns heute auch kaum noch Traditionen, was angesagt ist und was dran ist. Ich meine, früher war es doch so, Papa Bäcker, Opa Bäcker, ich werde Bäcker. Ja? Heute kann jeder alles werden. Eine große Verantwortung, die jungen Leute mit sich tragen, zu entscheiden, wo soll es lang gehen in meinem Leben, was ist mir wirklich wichtig. Weil wir nun weder wissen, was wir müssen, noch wissen, was wir sollen, fällt es uns eben auch oft schwer zu wissen, was wir wollen. Deshalb die Frage, was willst du? Manche wollen nun das, was andere tun. Man könnte Konformismus dazu sagen. Begegnet mir oft in den sozialen Medien. Also dann sehe ich, dass Freunde wieder mal in Neuseeland Urlaub gemacht haben. Boah, das möchte ich auch. Ja. Oder andere haben sich ein Haus gekauft. Möchte ich auch. Ja. Ich will das, was die anderen getan haben. Und manche tun auf der anderen Seite das, was andere wollen, von ihnen wollen. Noch eine unbezahlte Überstunde mehr, weil der Chef es so sagt. Und ja, klar, muss ja. Ne? Ihr merkt, die Frage, was willst du wirklich, ist nicht so leicht zu beantworten, aber es ist eine wichtige Frage. Denn wer nicht weiß, was er will, steht in der Gefahr, trügerischen Zielen hinterherzuhetzen, atemlos durch die Nacht zu jagen oder auf der anderen Seite eben sich einfach treiben zu lassen und am Ende nirgends anzukommen. Deshalb möchte ich mit euch einen Text aus dem Neuen Testament anschauen, aus Lukas Kapitel 19. Denn darin lässt ein Mann hinter sich, was er bisher wollte, und entdeckt, was sich zu wollen lohnt. Und ihr kennt die Geschichte. Lukas Kapitel 19 ist die Geschichte von Zachäus. Schlagt sie trotzdem mal mit auf. Ist immer gut, den Text vor sich zu haben und zu lesen. Lukas Kapitel 19. Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht, denn er war klein von Gestalt. Und die Menge um ihn herum habe ich jetzt ausgelassen. Und Zachäus lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und Zachäus stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als die anderen das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: Sieh, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Unsere Geschichte spielt in Jericho, einer der tiefsten Orte dieser Erde. Die Kollegen waren vor ein paar Jahren dort, die Hanseaten mit den Bayern zusammen, am Toten Meer gelegen. Warm, heiß, tief unten. Jesus ist auf dem Weg durch diesen Ort nach Jerusalem. Ein steiniger Weg steht ihm bevor. Auch deshalb, weil es aufs Kreuz zugeht. Jericho selber ist wie die ganze Gegend dort von den Römern besetzt. Besatzer haben keinen guten Ruf. Unterdrücker. Und dann gibt es da eben noch die Kollaborateure. Die Zöllner zum Beispiel. Den Zachäus, auch noch ein Oberzöllner, ein Oberschuft sozusagen. Zachäus ist reich an materiellen Gütern und an Einfluss. An ihm kommt keiner vorbei. Aber er ist arm an Beziehungen. Er wird gehasst, gemobbt, gemieden. Er ist ein kleiner Mann, der versucht, sein Glück zu machen. Und er versucht es, indem er sich Anerkennung und Respekt erarbeitet. Und den Weg, den er dabei beschreitet, ist der über Macht und Reichtum. Und ganz offensichtlich war er dabei erfolgreich. Doch im Ergebnis ist er einsam und eben nicht glücklich. Er wollte hoch hinaus, er wollte was aus seinem Leben machen. Aber die Leiter, auf die er geklettert ist, die Karriereleiter, die stand scheinbar an der falschen Mauer. Er ist einem falschen, trügerischen Ziel hinterhergejagt. Und manchmal machen wir Menschen sowas. Da setzen wir uns jahrelang für eine Sache ein, vielleicht sehr effizient, sind erfolgreich, haben Karriere gemacht, uns für die Gemeinde eingesetzt, alles gegeben. Vielleicht waren wir ja aber auch darin sehr erfolgreich, uns klein zu machen und zu verdrücken. Nur nicht auffallen. Keine Verpflichtungen eingehen. Vielleicht mit der Hoffnung, frei zu sein. Und irgendwann kommt dann der Punkt, an dem wir erkennen, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Ich habe sinnlose Siege errungen, merke plötzlich, dass die Erfolge mich etwas gekostet haben, das mir wichtig war. Falls unsere Leiter nicht vor der richtigen Mauer steht, bringt jeder Schritt uns nur schneller an den falschen Ort. Dann haben wir gerackert, geschuftet, sind oben angekommen und dort ist es nur einsam und leer. In der Bibel gab es einen Mann, der etliche dieser Leitern zum Glück ausprobiert hat. Und er hat darüber berichtet und es aufgeschrieben. Der weise Salomo. Und im Buch Prediger schreibt er über seine Erfahrungen und er sagt, er hat versucht, fleißig zu sein, sich einen Namen zu machen, Besitz anzuhäufen, viele Freunde zu haben, viele Frauen zu haben, zu feiern, viel zu wissen. Das Ergebnis hinter jedem Versuch ist das Gleiche. Er sagt, es ist alles eitel und ein Haschen nach Wind. Taugt nichts. Wie finde ich heraus, wofür es sich einzusetzen lohnt? Was ist denn ein lohnendes Ziel? Wenn ihr mal so hier durch Lüneburg, durch die Fußgängerzone gehen würdet und mal so ganz spontan die Leute fragt, dann würde man vielleicht ziemlich oft die Antwort bekommen, ach, ich muss gar nicht superreich sein, aber glücklich will ich sein. Glück. Ja, so was auch immer das ist, glücklich sein will ich. Hinter diesem Wunsch steckt die Frage, was hat mir das Leben zu bieten? Was ist drin für mich? Macht es mich glücklich? Die Tragik dabei ist, dass man sich selbst nicht glücklich machen kann. Jedenfalls nicht direkt. Viktor Frankl war ein Psychologe, ein Jude, der in Wien lebte, zur Zeit der Nazis und deshalb auch im KZ gelandet ist. Er ist nach dem Krieg der Begründer der Logotherapie geworden, das heißt Sinntherapie. Da geht es um Sinn, Ziel, wo geht's hin? Also genau unsere Frage. Und der sagt, je mehr es einem um Glück geht, desto mehr vergeht es einem auch schon. Je mehr es einem um Glück geht, desto mehr vergeht es einem auch schon. Und er beschreibt das so, dass es ist wie eine Tür, die sich nach außen öffnet und drin in dem Raum ist das Glück und ich will rein und stemme mich gegen die Tür und versuche sie aufzubrechen mit aller Macht und aller Gewalt und je mehr Kraft ich aufwende, desto fester ist sie geschlossen. Wenn wir als Menschen direkt nach Glück, könnte auch Lust, heute ist das vielleicht für manche das treffendere Wort, wenn wir danach streben, direkt, dann verlieren wir den Grund, glücklich zu sein. Denn Glück ist eigentlich nur ein Nebenprodukt, eine Folgeerscheinung. Und wenn wir uns auf das Glück fokussieren, dann gehen wir nicht mehr dahin und gehen wir nicht mehr den Weg, der hintenrum zum Glück führt. Und im Ergebnis gibt es kein Glücklichsein mehr. Je mehr es einem um Glück geht, umso mehr vergeht es einem schon. Nun bleibt die Frage, na gut, was ist denn jetzt der Grund, der Weg hintenrum? Ja? Unser Zachäus hier im Text, der hat sicher auch schon einiges ausprobiert. Nicht ganz so gut ausgestattet wie Salomo, aber Geld hatte der auch. Jedenfalls kommt er zu einem ähnlichen Ergebnis wie der Prediger und sagt, es ist alles eitel, ich fühle mich einsam und leer. Und in unserer Geschichte hier versucht er es jetzt mit Jesus. Er begehrt, Jesus zu sehen. Und das muss man dem Zachäus zugutehalten. Er ist nicht zufrieden mit der Situation, in der er ist. Er macht sich auf den Weg. Er sucht. Und er ergreift die Gelegenheit. Jesus ist im Ort. Vielleicht kann Jesus meine Leere füllen. Vielleicht kann er mir zeigen, was ich wirklich brauche. Und Jesus kommt und sieht den Sucher. Und sucht den Zachäus, denn er hat tatsächlich etwas, was seine Leere füllt. Und das ist Zuwendung, Beziehung, Liebe. Jesus sucht aktiv die Beziehung zu dem, der von allen gemieden wird. Und er besucht ihn, weil er weiß, dass Zachäus sich genau das wünscht. Ich meine, das hat er doch deutlich gezeigt, welcher erwachsene Mann klettert denn mitten in der Stadt auf den Baum? Das ist doch lächerlich. Der war kein Pfadfinder. Und an diesem Nachmittag, an diesem Tag erlebt Zachäus, wie Jesus seine Leere füllt. Und plötzlich fragt er nicht mehr, wie er glücklich werden kann, was drin ist für ihn, was das Leben ihm zu bieten hat. Ihm geht es nicht mehr darum, so viel wie möglich für sich abzuzweigen. Das muss er auch nicht mehr fragen, weil er von Jesus beschenkt wurde. Weil er Liebe erlebt hat. Und das verändert ihn. Erlebte Beziehung verändert. Zachäus kann jetzt fragen, was habe ich dem Leben zu bieten? Was ist meine Aufgabe? Was kann ich beitragen? Plötzlich sieht er die Menschen um sich herum mit anderen Augen. Nicht mehr die Gegner, die ihn schmähen, weil er klein ist oder ein Zöllner. Nicht mehr Gelegenheiten, um reich zu werden. Sondern er sieht seine Nächsten, zu denen er anfängt, Beziehungen zu suchen. Und dafür setzt er sich ein. Er entdeckt für sich ein neues Ziel, eine neue Aufgabe. Selbst Beziehung pflegen. Und so wie Jesus sich ihm zugewendet hat, wendet sich Zachäus den Armen zu. Er will teilen, aus freien Stücken. Und das, was vorher sein Ziel war, das Geld, das gibt er jetzt weg. Großzügig, vierfach, vielfach. Die, die er vorher über den Tisch gezogen hat, die spricht er jetzt an, er entschuldigt sich, zahlt Wiedergutmachung. Er hat aufgehört, auf sich selbst zu schauen. Stattdessen hat Jesus ihm einen neuen Sinn gezeigt. Sich einsetzen, hergeben für andere. Frankl sagt, Menschsein weist allemal über sich selbst hinaus auf etwas, das nicht wieder es selbst ist. Auf etwas oder auf jemanden. Auf einen Sinn, den es zu erfüllen gilt, oder auf anderes menschliches Sein, dem wir liebend begegnen. Im Dienst an einer Sache oder in der Liebe zu einer Person erfüllt der Mensch sich selbst. Und je mehr er aufgeht in seiner Aufgabe, je mehr er hingegeben ist an seinen Partner, umso mehr ist er Mensch. Umso mehr wird er selbst. Sich selbst verwirklichen kann er also eigentlich nur in dem Maß, in dem er sich selbst vergisst, in dem er sich übersieht. Hat nun kein Christ geschrieben, aber wenn ich mir angucke, wie Jesus gelebt hat, dann sehe ich genau das. Bisher haben wir darüber gesprochen, dass uns falsche Ziele in die Leere führen, ins Nichts. Wir haben darüber gesprochen, dass lohnende Ziele sind, entweder sich in Beziehungen zu investieren oder in Aufgaben, die größer sind als wir selbst, die mehr sind als unsere eigenen Interessen, mit denen wir einen Beitrag leisten. In unserem Text übrigens formuliert Jesus ja für sich genauso ein Ziel, so ein Motto. Habt ihr das bemerkt? Habt ihr das entdeckt? Sehr klar. Was ist das Lebensmotto von Jesus auf dieser Erde gewesen? Steht im letzten Vers. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Die Verlorenen suchen und retten. Darum geht's Jesus. Das ist die Aufgabe, die er sich gewählt hat. Das ist seine Mission. Und das gibt ihm eine klare Richtung. Und in jeder Situation ist das für ihn Wegweiser. Wo sind die Verlorenen? Wie kann ich sie retten? Und als er dann nach Jericho hineinläuft, da stehen wahrscheinlich Hunderte am Straßenrand. Und alles ist dabei, von den Enthusiasten, die jubeln und feiern, über die Skeptiker bis hin zu denen, die schimpfen. Aber Jesus sieht nur den einen auf dem Baum. Er sieht Zachäus und für ihn war klar, dass er genau ihn besuchen wollte. Dass das Ärger mit den anderen bedeutet, das war für ihn nicht wichtig. Er ist bereit, diesen Ärger zu riskieren, weil er weiß, was er will und wofür er steht. Verlorene suchen und retten. Und weil Jesus weiß, wofür er steht, kann er auch zu dem stehen, was er tut. Ein klares Ziel gibt uns Richtung und Sicherheit. Eine Gottesdienstleiterin hat mir in einem Gespräch am Montag nach dem Gottesdienst von einem Dilemma erzählt, was sie mal so hatte, am Sabbat zuvor. Und zwar saß sie vorne in der ersten Reihe schon kurz vor Beginn des Gottesdienstes und es war eine Gemeinde, da war es sehr wichtig, pünktlich anzufangen, um pünktlich aufzuhören. Haben noch ein paar Minuten, ne? Und weil sie das wusste, hatte sie sich gut vorbereitet und war kurz davor, aufs Podium zu gehen. Da kommt jemand und setzt sich neben sie und bittet sie, noch was anzusagen. Nämlich, dass in seiner Familie in der vergangenen Woche jemand gestorben ist. Und für sie war klar, das ist nicht nur eine Ansage. So ist sie sitzen geblieben und hat nachgefragt und hat ihr Beileid ausgedrückt und ihre Anteilnahme. Und ist dann nach vorne gegangen, innerlich unruhig hat natürlich zu spät den Gottesdienst begonnen und das mit einer Entschuldigung für die fortgeschrittene Zeit. Und dann sagte sie im Gespräch, dass die ganze Situation für sie unglücklich war. Sie fühlte sich nicht wohl dabei. Nicht dort, als sie mit demjenigen gesprochen hat, weil sie innerlich schon auf dem Podium war, und nicht vorne, weil, naja, sie ist den Erwartungen nicht gerecht geworden. Und dann haben wir darüber nachgedacht, warum das so war, warum das so unglücklich für sie ist. Und sie sagte, ja Mensch, eigentlich sind mir doch die Menschen wichtig. Und wenn da jemand kommt und sagt, es ist jemand gestorben und ich merke, da ist Unglück und Traurigkeit, dann will ich doch Anteil nehmen und dann will ich ganz da sein und nicht weg sein. Das will ich doch eigentlich. Und dann hätte ich auch nach vorne gehen können, zu spät, wie auch immer, ist völlig egal. Und dann hätte ich den Gottesdienst nicht mit einer Entschuldigung, sondern mit einer traurigen Nachricht beginnen können. Denn am Ende ist Gemeinde ja auch Familie. Und wir nehmen Anteil aneinander. Und so wäre es eine runde Sache für sie geworden. Es ist also so, wenn sie gewusst hätte, was sie will und klar auch zu dieser Entscheidung gestanden hätte, dann wäre das für sie in Ordnung gewesen. Sie hätte dazu stehen können, ohne schlechtes Gewissen. Sie hätte zu dem gestanden, was sie tut, weil sie weiß, wofür sie steht. Auch gegen Widerstand. Und den hätte es bestimmt gegeben. Noch ein letztes Mal Frankl. Was der Mensch wirklich braucht, ist nicht ein sorgenfreier Zustand. Den wünschen wir uns immer, ne? Was der Mensch wirklich braucht, ist nicht ein sorgenfreier Zustand, sondern das Streben und Ringen für ein lohnendes Ziel, eine selbstgewählte Aufgabe. Jesus begegnet dem Zachäus so. Eine Beziehung zu ihm zu bauen und ihn aus seiner Lehre zu retten, das war für ihn ein lohnendes Ziel. Dafür hat er gerungen. Und Jesus begegnet auch uns so. Er will Beziehung mit uns, er ringt um uns. Dafür tat und tut er alles, dafür gibt er sich her. Und wenn man mal in die Bibel schaut, was ihm wirklich wichtig ist, zwei Stellen habe ich mir herausgegriffen. Das eine hatten wir heute in der Lektionsklasse übrigens, Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, wo er sein Herz ausschüttet, kurz vor der Kreuzigung im Garten Gethsemane. Da formuliert er seinen sehnlichsten Wunsch, nämlich, wie du mich gesandt hast in die Welt, mein Vater, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Ich bitte, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Und die zweite Stelle im Gespräch mit den Theologen seiner Zeit, da sagt er, worauf es wirklich ankommt, das Wichtigste im Gesetz, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und das andere ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Das ist das Dreieck der Einheit. Gott, mein Mitmensch, meine Mitmenschen und ich. Es geht auch nicht darum, das Ich komplett wegzublenden. Das gehört dazu, es braucht eine Balance. Er und wir, sagt Jesus, sind gesandt, um eins zu sein, um zu lieben. Und das ist die große Aufgabe, die er uns mitgegeben hat und die in den Alltag übersetzt werden will. Und wenn wir nach Sinn fragen, dann finden wir ihn in den 10.000 Situationen, in denen wir Menschen begegnen und sie lieben. Und wir finden ihn, wenn wir mit Aufgaben konfrontiert werden, die größer sind als unsere eigenen Interessen und in denen wir unseren Beitrag leisten. Zachäus lässt sich von Jesus lieben, er lässt sich füllen. Und dann entscheidet er sich, anderen weiter und zurückzugeben. Der sich beweisen wollte, der auf Kosten anderer reich geworden war, nimmt sich selbst nicht mehr so wichtig und gibt ab. Nun sieht der andere statt nur noch sich selbst. Er liebt, er leistet seinen Beitrag und mit Sicherheit auch gegen Widerstand. Glaubt doch nicht, dass die alle gejubelt haben an dem Nachmittag. Aber Zachäus dient. Und du und ich? Was wollen wir? Was ist unser Ziel? Was ist uns wirklich wichtig? Ich wünsche uns, dass Jesus uns das zeigt, dass er uns zeigt, wofür es sich einzusetzen lohnt. Im großen Entwurf unseres Lebens, aber genauso auch in jeder einzelnen Begegnung. Gott segne uns darin. Amen.